Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Wie schön, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Laudato si, mi signor, sang der heilige Franz von Assisi. Und in diesem Lobgesang erinnert er uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen, und wie eine schöne Mutter, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Daran knüpft kein geringerer als Papst Franziskus in seiner gleichnamigen Umweltenzyklika Laudato Si 2015 an. Und das war vor über 10 Jahren. Was hat sich denn seither getan? Waldbrände, Eisschmelze, Überschwemmungen, Ringen um Ressourcen, Fluchtbewegungen überall auf der Welt. Die Bestsellerautorin Tanja Kinkel richtet sich mit einem eindringlichen Appell an uns alle, endlich die Verantwortung für unsere Schöpfung ernst zu nehmen. Und sie ist heute bei uns zu Gast. Schön, dass du da bist, liebe Tanja.
Es freut mich, hier zu sein.
Du schreibst Thriller, Kinder- und Jugendliteratur, Fantasy- und Gegenwartsliteratur, Essays. Aber man verbindet vor allem diese ganz umfänglichen historischen Romane mit dir. Und jetzt ist ein schmales, sehr eindringliches Plädoyer, Wir alle sind Noah, über Menschen, Tiere und unsere Verantwortung für die bedrohte Erde erschienen. Das heißt jetzt eigentlich schon 2024 im Bonifatius Verlag. Und mich hat der Titel direkt an die Schlagzeile einer Boulevardzeitung 2005 erinnert, Wir sind Papst.
Ja, es war so, der Text geht in seinem Kern sogar noch länger zurück. Wir hatten, ich glaube, das war 2013, aber ich müsste nachschauen, ob es nicht sogar noch vorher war. Da hatten wir doch den Ökumenischen Kirchentag hier in München. Und damals hatten wir diese Stelle aus Genesis tatsächlich mit dem Bund. Und ich war eine von den Personen, die eingeladen wurden, so eine 15- bis 20-minütige Predigt darüber zu halten. Und das war natürlich eine große Ehre. Und das habe ich gerne getan. Der Text ging mir nie aus dem Kopf, dann kam ich vor ein paar Jahren mit dem Bonifatius Verlag zusammen und die konnten sich auch noch dran erinnern und fragten an bei mir, ob ich mir vorstellen könnte, auf Basis dieses Textes eben vor allem aus der jetzigen Perspektive, was sich seither getan hat oder auch nicht getan hat, da noch einmal ein Buch nachzuschicken. Und weil eben der Umgang mit der Erde und unsere Verantwortung, all diese Anliegen nur noch Brände geworden sind, habe ich sofort Ja gesagt.
Das war eine gute Entscheidung. Vielen Dank dafür. Und man hat schon den Eindruck beim Lesen, dass es eine sehr persönliche Erzählung ist. Sie wird aus der Ich-Perspektive erzählt, die einen Auftakt im Dom zu Bamberg nimmt. Wann war das und was hat dich so bewegt da in Bamberg?
Es war in der Domschule von Bamberg, um ganz hundertprozentig präzise zu sein. Und ich hatte Kommunionunterricht. Und als wir diese Stelle von der Sintflut hörten, da brach einer meiner Mitschüler tatsächlich in Tränen aus, weil er eine Riesenangst hatte, diese Sache mit der Sintflut könnte sich wiederholen. Und es waren die 1970er Jahre und Kinder sind nie besonders sensibel. Das heißt, die Mehrheit der Klasse hat ihn ausgelacht. Das war etwas völlig anderes, als es heute der Fall wäre. Nicht, weil Kinder inzwischen sich nicht mehr über ihre Klassenkameraden lustig machen, wenn sie in Tränen ausbrechen, sondern weil für heutige Kinder Überflutung nichts Abstraktes oder etwas ist, was sie auf anderen Kontinenten nur sehen können, sondern was hier und heute auch in Deutschland passiert. Wir denken an das Ahrtal und die teilweise ja bis zu 1200 vermissten Menschen, die es da gab, der ganze Ort, der vernichtet wurde. Der Umstand, dass wir praktisch jedes Jahr jetzt eine sogenannte Jahrhundertflut haben. Also das ist eine ganz, ganz andere Welt geworden. Und während eben damals in den 70er Jahren saurer Regen, Umweltschutz noch etwas, vor allem im tiefschwarzen Bamberg, was es damals noch war, etwas sehr Exotisches und Ungewöhnliches war, ist es heute so, dass es nichts Ungewöhnliches mehr ist, für sich für um die Umwelt zu sorgen. Leider Gottes ist aber etwas eingetreten, mit dem ich ehrlich gesagt weder als Kind noch als Jugendliche je gerechnet hätte, nämlich das Phänomen schlicht und einfach zu leugnen, dass es überhaupt ein Problem gibt. Und jetzt haben wir sogar wieder Leute in der Regierung, die, wenn sie Zahlen und Statistiken nicht mögen, schlicht und einfach die Botschafter feuern, die ihnen diese schlechten Nachrichten überbringen und die Satelliten abschießen, die ihnen zeigen, was wir auf der Welt alles anrichten.
Ja, wir haben schwierige Zeiten und ich fand es schön, dass du mit einer persönlichen Rückschau begonnen hast, auch wie das in deiner Kindheit, in deiner Jugend war. Wurden da eben Umweltprobleme überhaupt benannt oder war es Gegenstand im Unterricht?
Kaum. Wir hatten, und das war einer der Gründe, warum mir Religionsunterricht Spaß gemacht hat, durchaus, wir wurden aufgefordert, nachzudenken, zu diskutieren, inwieweit sich das, was wir hörten, anwenden ließ auf das. Aber wenn, dann haben wir eher über Tierschutz und das Verhältnis zu den Tieren geredet. War natürlich auch einer der Gründe, warum sehr schnell Franziskus mein Lieblingsheiliger wurde. Und das Phänomen, dass Tiere, und das war schon gegen Ende der 70er Jahre im Gespräch, eben nicht nur jetzt als entweder niedliche Haustiere oder eben Tiere zum Verzehren gesehen wurden, sondern als Mitgeschöpfe. Das begann sich allmählich damals zu entfalten. Also ich kann mich erinnern, also als die ersten Geschichten zum Beispiel über die Art, wie mit Hühnern umgegangen wird, über diese Legehennenbatterien die Runde machten, da wurde ich allmählich Teenager, also Ende der 70er, Anfang der 80er war das dann. Das hat mich als Kind, als Jugendliche sehr geschockt und beeindruckt. Und es ist nicht auch das nicht etwas, was weggegangen ist, aber was sich inzwischen im allgemeinen Bewusstsein schon verändert hat. Wir haben heute einerseits traurigerweise immer wieder in den Zeitungen Nachrichten darüber, über Tiere, die misshandelt worden sind. Also einerseits schade, traurig, dass es passiert, aber andererseits, das wäre früher in den Nachrichten gar nicht erst gekommen. Heute ist das Bewusstsein da, dass das falsch ist. Und heute kann sich auch niemand mehr, es sei denn, er ist wirklich absichtlich blind davor verschließen, dass wir, wenn wir möchten, dass unsere Kinder noch eine Welt haben, die sie so schön erleben können, wie wir es noch können, dass wir wirklich da etwas tun müssen, dass das eben ein genau solcher Auftrag wie die anderen, die Gott uns gestellt hat, ist, sich um die Schöpfung zu kümmern, um unsere Mitgeschöpfe zu kümmern, die nicht als Gebrauchsgegenstände zu sehen, die wir ablegen können, sondern etwas, was uns anvertraut ist und die, wie wir selbst, Bündnispartner von Gott sind.
Also ich muss noch mal kurz zurückgehen zu dem Moment, wie das in der Jugend war. Also ich habe vergleitet so ein bisschen, weil so arg viele Unterschiede im Alter ist dann auch nicht.
Ich bin Jahrgang 69 geboren.
Ja, genau, es sind gerade mal 10 Jahre. Bei mir war es dann schon sehr präsent, war vielleicht durch die Nähe zum Kernkraftwerk. Also ich weiß noch, damals der Unfall von Tschernobyl, der hat mich nachhaltig beeindruckt damals, vor allem das Buch von Gudrun Pausewang, die Wolke, die da kam und die auch diese ideale Vergesellschaftung von Mensch und Natur, von Gesellschaft überhaupt, wie verstehen wir uns, welche Energieformen nutzen wir, völlig desillusioniert hat. Gab es bei dir denn Bücher in der Kindheit, in der Jugend, oder auch jetzt als Erwachsene, die dir mit Blick auf Umweltfragen besonders im Gedächtnis sind oder die sowohl positiv vielleicht als auch negativ?
Gudrun Pausewang nicht, habe ich tatsächlich erst als Erwachsene gelesen, obwohl ich es als Kind schon, oder beziehungsweise nicht mehr als Kind, aber als Jugendliche hätte ich es lesen können. Aber Tschernobyl ist mir natürlich auch im Gedächtnis geblieben. Nicht zuletzt, weil ich eine Klassenkameradin hatte, die tatsächlich eben eine Pionierin in der Sache war, denn sie weigerte sich nach Tschernobyl tatsächlich im Sport Weitsprung zu machen und in Vorbereitung auf die Bundesjugendspiele. Und sagte, nein, das Cäsium im Sand ist radioaktiv versorgt, da springe ich nicht und ist auch damit durchgekommen, was den Rest der Klasse sehr beeindruckt hat. Aber wir anderen mussten durchaus in den Cäsium versuchten Sand springen. Nein, aber ich kann mich dann auch eben erinnern, einer meiner allerfrühesten Erinnerungen war, als, und das war jetzt nicht umweltbedingt damals, aber im Zeichen der Ölkrise, als es eine Zeit lang ein Fahrverbot am Wochenende gab. Und das war deswegen relevant, weil meine Großeltern mütterlicherseits nicht in Bamberg, meiner Heimatstadt, wohnten, sondern etwas weiter außerhalb. Und das heißt, wir konnten sie am Wochenende sozusagen, Anführungszeichen, wenn höchstens illegal besuchen oder mit Fahrrad. Aber wie gesagt, das wurde ja damals aus Ölspargründen gemacht, nicht jetzt tatsächlich, um die Umwelt zu schonen. Und was mich aber wirklich als erstes schockiert und beeindruckt hat, mehr als alles andere, umweltmäßig war, als ich anfing, auf die Bäume zu achten, denen man das Ergebnis von saurem Regen ansah, von denen es auch, wir haben in Bamberg mehrere Wälder in der direkten Umgebung, wo man sehr schön spazieren gehen kann, und als ich das anfing zu zeigen. Und dann, als ich meinen ersten Gletscher gesehen habe, beziehungsweise nicht mehr gesehen habe, weil schon sehr viel davon zurückgewichen war. Und in den Reiseführern waren noch Fotos gewesen, wie das früher ausgesehen hat. Das heißt, ich hatte den direkten Kontrast. Und das war dann nicht etwas, was ich nur per Nachrichten oder Zeitungsartikel gelesen habe, sondern was ich tatsächlich mit eigenen Augen sehen konnte. Und ab da hörte es auf, abstrakt zu sein und wurde eben greifbar.
Du hattest es vorhin schon gesagt, dass in der Kinder- und Jugendliteratur wir vor allem seit den 70er Jahren so ein Gespür für problemorientierte Erzählungen bekommen. Und man sieht dann Veränderungen in der Umwelt, Ozonlochvermeidung, Natur- und Artenschutz bis hin zu dystopischen Romanen, die mit Umwelt zusammenhängen. Später dann gibt es mehr diese Ressourcenknappheit, die Thema wird, Energiegewinnung, neue Energiegewinnung, Ökokrisen, wenn ich an Brandes denke, aber auch eine andere Richtung nochmal, die jetzt im Verlagswesen sehr stark ist, diese Lifestyle-Produkte, ob Green Labeling oder Green Publishing, was ja so einen bestimmten Käufertypus auch abholt. Kinder und junge Menschen sind seit Beginn der Kinderliteratur, eigentlich seit dem 18. Jahrhundert, die Natur, Umwelt und vor allem den Tieren sehr nahe. Wir hatten es vorher schon bei dir gehört, dass auch die Tiere im Fokus stehen, übrigens auch in deinem neuen Buch. Was auch im Grunde im wahrsten Sinne des Wortes, im Sinne des Erfinders, wenn man möchte, ist. Denn dann aber ändert es sich auch mit Blick. Bei Kindern ist es nur so selbstverständlich, dass sie mit Tieren sprechen, dass sie mit Tieren eine enge Verbindung haben oder eine engere Verbindung haben, auch mit Pflanzen haben. Aber dann mit der eigenen Identitätsentwicklung hat man manchmal den Eindruck, dass es mit dem Infragestellung im Erwachsenenwerden sehr eindrücklich wird, wo die Probleme liegen. Und dann, wir sehen das ganz deutlich bei Fridays for Future. Kannst du bei dir rückblickend auch so Momente erkennen, wo sich diese Loslösung von dieser idealen Gesellschaft von Mensch und Natur hin zu dieser Infragestellung oder dem Verlust von diesem Kindheitsparadies, das man ja doch in der Kinderliteratur relativ lang aufrecht hält? Oder hat es sich bei dir vielleicht sogar erhalten? Weil ich sehe bei dir so eine ausgeprägte Wahrnehmung auch beseelter Natur.
Also für mich ist nach wie vor es dankenswerterweise möglich, die Natur auf mich einwirken zu lassen. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass ich sehr privilegiert lebe. Und damit meine ich nicht nur jetzt ich persönlich, sondern durchaus auch ein Wir, unsere unmittelbare Umgebung hier. Wir haben es von München aus nicht weit ins Alpenvorland. Wir können mit der Bayerischen Oberlandbahn trotz aller Sperrenzien ziemlich zuverlässig rausfahren, müssen noch nicht einmal das Auto dahin nehmen, umsehen und Natur auf sich einwirken zu lassen. Ich war aber auch in Gegenden, zum Beispiel auf Lesereise, wo das öffentliche Verkehrsnetz so wahnsinnig schlecht war, dass man nur mit dem Auto irgendwo hingekommen ist. Und das ist schon mal nicht so gut. Es ist für mich heute noch zur Osterzeit immer etwas, was ich jedes Jahr mitmache, wenn ich kann und wenn es nicht gerade regnet, ist, wir haben in Bamberg die Sitte, dass wir am Karfreitagsmorgens die Prozession von dem Fuß einer der Bamberger Berge. Wir haben ja 7, wie Rom, sieben Hügel. Und zwar vom Fuß des Kaubergs bis hoch zur Altenburg, dann zum Rothof und zurück machen wir diese frühmorgendliche Karfreitagsprozession. Das läuft darauf hinaus, dass du die Sonne über Bamberg aufgehen siehst. Und das ist jedes Mal ein fantastischer, wundervoller Moment. Während der Pandemie, als die Prozession nicht stattgefunden hat, war ich nicht die Einzige, die trotzdem am Karfreitag in der Früh gegangen ist. Sowohl aus religiösen Gründen einfach, aber auch, um diesen Anblick auf sich einwirken zu lassen. Es ist allerdings so, wovon ich mich verabschiedet habe, von Idealen, die ich als Kind und als Jugendliche hatte, war, ich hatte ja das große Glück, dass ich, als ich erwachsen wurde, Ende der 80er Jahre, einen der fantastischsten Momente miterlebt habe. Das war der Fall der Mauer. Und auf ein paar wenige Jahre lang sah es wirklich so aus, kein kalter Krieg mehr, als ob wir jetzt vielleicht nicht ins perfekte Utopia hinübergleiten, aber doch in eine wirklich gute Phase der Geschichte, mit weniger Kriegen, Entspannung, tatsächlich das, wofür Anfang der 80er Jahre so viele demonstriert hatten, gegen Atomwaffen, die wurden jetzt freiwillig abgebaut von beiden Großmächten. Es sah großartig aus für ein paar Jahre und dann kam es im Kosovo nicht nur zu einem Bürgerkrieg, sondern auch zu einem Genozid, und das war das große Schockerlebnis von meiner nicht mehr Jugend, aber Anfang 20er Zeit, was mir wirklich die Illusion genommen hat, dass die Geschichte meiner Gegenwart eine fortgesetzte Vorwärtsentwicklung ist, dass wir keine Kriege mehr in Europa haben werden, oder auch, dass ein wahnsinniger großer Teil Vorurteile längst hinter uns liegen, was auch Mitte der 90er Jahre damals der Fall war, waren in Städten wie Rostock und Solingen, dass auf einmal Asylbewerberheime angezündet haben. Auch damit hätte ich als Kind, als Jugendliche nie gerechnet. Ich war dann doch eben retroperspektiv betrachtet sehr, sehr naiv in Bezug auf Xenophobie und all dem, was ich eben, von dem ich geglaubt habe, wir hätten es alles schon überwunden. Und das ist die Zeit, Mitte der 90er Jahre, dieser Doppelschock, einmal im Kosovo und einmal die brennenden Asylbewerberheime.
Was ich jetzt interessant finde, wenn du das so zusammenfasst.
Mich sehr viele Illusionen gekostet hat.
Das glaube ich absolut. Und ich glaube einfach, aber auch, dass wir aufwachen aus einem großen Narrativ. Es wurde uns erzählt, dass alles überwunden ist.
Ja.
Ob es dann tatsächlich so ist. Und da sieht man, welch großen Einfluss Erzählungen haben.
Das sicher, aber natürlich auch der Umstand, dass das, was zwei Generationen vor deiner und meiner passiert ist, so furchtbar war, der Zweite Weltkrieg, und dass die Generation vorher nicht nur einen, eben, sondern zwei Kriege miterlebt hat, dass es leicht war zu glauben, es ist die Totalkatastrophe schon passiert, wir leben jetzt in der Welt, die daraus gelernt hat, und die besser ist. Nicht perfekt. Ich glaube, auch zu unseren optimistischen Zeiten war mir nicht der Meinung, dass das perfekt ist. Ich meine, womit du auch als Jugendliche in den 80ern gelebt hast, war eine durchaus realistische Angst vor dem Atomkrieg. Vor der Entspannungspolitik kam erst die Hochzeit des Kalten Krieges und sehr viel Demagogie auf beiden Seiten und sehr viel Angst. Und ich meine, wir hatten dann Filme wie The Day After und auf der leichteren Seite Wargames, aber was trotzdem auch eben mit diesem Szenario eines Krieges oder Sachen, von denen wir damals gar nicht wussten, also ich als Jugendliche jedenfalls nicht, sondern die ich erst Jahre später erfahren habe, dass wir es einem sowjetischen U-Boot-Kommandanten verdanken, dass wir nicht alle tot sind, der tatsächlich wegen einer Fehlmeldung den Auftrag hatte, einen Atomschlag einzuleiten und es nicht gemacht hat, dankenswerterweise. Also ja, wir waren zwar damals schon verdammt nah dran an der planetaren Selbstzerstörung und haben es nicht getan. Aber ich denke, was damals wie heute gilt, ist eben, dass man nichts für selbstverständlich, im Guten wie im Schlechten, nimmt und dass man sich immer bewusst ist, dass man selbst dazu beitragen kann, dass es besser wird. Ich glaube, das Schlimmste und Gefährlichste ist immer, in den Nihilismus rüberzugehen und zu sagen, ach, alles ist so furchtbar, ich kann eh nichts machen. Ja, klar, eine Person allein kann im Normalfall von sowjetischen U-Boot-Kommandeuren mal abgesehen in solchen Extremfällen die Welt nicht retten. Aber was man als Einzelperson tun kann, ist für eine ganze Reihe anderer Menschen doch einen Unterschied zum Besseren machen. Und ich denke, dessen kann man sich nicht oft genug bewusst sein. Für Menschen und natürlich auch für Tiere kann jeder Einzelne einen Unterschied machen. Nicht für alle, aber für einen Teil. Und wenn mehr und mehr Menschen sich daran halten, dann machen mehr und mehr auch einen Unterschied. Hm. Wir können uns nicht oft genug bewusst machen, dass wir sehr viel mehr auf schlechte Nachrichten achten als auf gute. Es ist menschlich. Wie gesagt, mir passiert das auch, dass ich, wenn ich zurückdenke, automatisch mehr an die Negativerlebnisse denke, bevor ich an die Positiverlebnisse denke, was nicht heißt, dass ich mehr Negatives als Positives erfahren habe, im Gegenteil. Aber es ist etwas, was sich einem schneller und tiefer einprägt. Und genauso ist das, was einen in der Gegenwart umgibt und sicher auch die Aussicht auf die Zukunft. Und deswegen lohnt es sich immer zu sagen, klar, du darfst einerseits nie blind gegenüber all den Problemen sein, aber du darfst andererseits auch nie glauben, dass es zu spät für irgendetwas ist, sondern dass es immer möglich ist, dazu beizutragen, das Leben für einen Teil unserer Mitgeschöpfe besser zu machen. Und dass es die leichteste aller Ausreden ist, zu sagen, ja, ich allein kann eh nichts ändern. Mhm. Das stimmt nicht. Jeder von uns kann etwas ändern.
Ja. Also jeder kann Veto einlegen. Was uns interessiert hat, war tatsächlich, wir wussten damals nicht, dass wir in eine Pandemie reinsteuern. 2019 ging das schon los, da haben wir viele Künstler befragt, was sie denn in ihren Werken, vor allem Bilderbuchkünstler, also Illustratoren, Illustratorinnen, was sie denn in ihren Werken für Bilder haben, wenn es zum Thema Schöpfung geht. Mhm. Das Ergebnis war ein Katalog mit 70 Seiten, vor allem Bilder zur Vielfalt dann der Arten. Es war tatsächlich wieder das Tier, ein ganz wesentliches, ein wesentlicher Gegenstand, der illustriert wurde. Zur Schönheit wie Zerstörung der Natur natürlich, aber eben auch Interpretationen biblischer Geschichten von der Arche Noah bis zum Großbauprojekt Babel. Auffallend schön, trotz der traurigen gesellschaftlichen Umstände, wenn eine höhere Macht ins Spiel kommt, hat sie in den Bildern einen versöhnenden Charakter. Er wird bei aller Tragik göttlicher Beistand vermittelt, unmittelbar. Es ist das auch, was dich mit der Beschäftigung mit Noah umtreibt. Wie sieht dieser Bund Gottes mit dem Menschen aus?
Ich glaube nicht, dass du sie auf ein paar Sätze zusammenfassen kannst, diese sehr herausfordernde Frage. Als Antwort. Ich glaube aber, da kommt wieder die Metaphorik des im Ebenbild geschaffen zu sein. Mhm. Du siehst Gott in deinen Mitmenschen oder wie Jesus sagt, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und das heißt, du kannst Gott nahe sein, indem du versuchst. Und es ist mir klar, dass es viel leichter gesagt als getan ist, das Göttliche in deinen Mitmenschen zu würdigen dadurch, dass du ihnen entgegengehst, dass du ihnen hilfst. Das kann jeder auf unterschiedliche Weise tun. Und ich meine, nicht jeder ist in der Lage oder fähig, zum Beispiel, was ich absolut bewundernswert finde, Krankenpflegerin oder Krankenpfleger zu sein und sich wirklich praktisch 24 Stunden am Tag um kranke Menschen zu kümmern, ist fantastisch. Ich habe eine hohe Achtung, aber das ist eine Aufgabe und ein Talent, die nicht jeder hat. Umgekehrt ist es so, dass die meisten Ehrenamtlichen, mit denen ich von Berufswegen zu tun habe, weil ich nun mal Schriftstellerin bin, sind Bibliothekarinnen. Und die halten gerade für Kinder und gerade in ländlichen Gemeinden so viel am Leben, ohne dass das Leben unendlich ärmer wäre. Aber auch für Familien. Viele von den kleinen Gemeindebibliotheken, die organisieren nicht nur Lesezirkel, sondern auch ein Debattenbewusstsein, Geschichten, Dasein und für die ganze Gemeinde, in der sie sich aufhalten. Und das ist etwas, was diese Frauen und ein paar Männer, tut mir leid, aber es sind hauptsächlich Frauen, deswegen wäre es unfair zu sagen, die Herren und Damen, weil es eher umgekehrt läuft. Also was die beitragen, das ist für mich auch etwas, was den Bund ausdrückt. Oder Es kann auch eine Kleinigkeit in der nächsten Umgebung sein. Du hast die Pandemie erwähnt. Mhm. Ich kannte vor der Pandemie vom Sehen her natürlich die meisten Leute in dem Haus, in dem ich wohne. Aber ich hätte jetzt nicht viele Namen nennen können. Aber ich war schwer beeindruckt, schon praktisch in der zweiten oder dritten Märzwoche war in unserem Aufzug ein Aushang, wo da stand, wenn ich für Sie einkaufen kann, liebe ältere oder kranke Mitbewohner, tue ich das sehr gerne, bitte. Sie können mich unter folgender Nummer anrufen und ich erledige gerne Botengänge für Sie. Und das fand ich fantastisch, dass da jemand sofort auf die schlechten Nachrichten reagiert hat, indem er gesagt hat, okay, ich lebe in einem größeren Haus, da sind ein paar Leute, die sind gesundheitlich einfach nicht gut drauf und unter diesen neuen Quarantänebedingungen ist das sicher nicht einfach für sie, ihren alltäglichen Bedarf zu besorgen, da kann ich helfen. Das ist etwas, was ich denke, wir nie vergessen sollten. Es gibt so viele Beispiele, wie sich Menschen furchtbar benehmen oder wie das Schlechteste in ihnen hervorgebracht wird. Da lohnt es sich daran zu denken, ja, es gibt aber auch Beispiele, wie das Gute in ihnen hervorgebracht wird durch eine Krisensituation und durch eine Situation, die hilft. Dann, was heute viel mehr als in unserer Jugend gesehen und praktiziert wird, ist zum Beispiel, dass für Kinder, die an Körper und Seele sehr viel Leid erfahren haben, Tiere auch als Therapiehilfe und gleichzeitig Therapie und Freunde sein können und sehr hilfreich sind und das wiederum ihnen auch ein noch stärkeres Zusammenleben mit ihrer Umgebung, mit der Schöpfung gibt.
Da muss ich jetzt ein bisschen nachhaken, weil es beschränkt sich jetzt gerade auf das Miteinander der Menschen. Und deswegen natürlich zeigt sich Gott sicherlich in diesem Miteinander, aber ich frage mich jetzt, man könnte ja auch noch mehr ins Wort gehen und sagen, ja, wir waren im Ahrtal, wir haben über das Ahrtal gesprochen und wo war er denn jetzt, ne? Wenn er denn sagt, nie wieder alles Leben in einer Wasserflut auszulöschen. Da gibt es bestimmt viele, die ins Zweifeln kommen und die fragen, wo ist er denn jetzt bei all den Problemen? Überlässt er den Menschen sich selber? Wobei man sagen muss, okay, ihr hattet den freien Willen, euch anders zu entscheiden. Was bedeutet bei dir dieses nie wieder? Also nie wieder, das las ich sehr oft auch in dem Buch. Da habe ich immer so die Erinnerungskultur im Kopf gegen Antisemitismus. Und da wird aber nochmal ein neuer Aspekt aufgemacht,
finde ich. Ich denke, es ist ein Versprechen, so gemein, aber das ist natürlich eine persönliche Interpretation, nie wieder alles Leben zu vernichten. Aber es ist auch eine Aufforderung. Es ist eine Aufforderung, selbst dazu beizutragen. Deswegen sehe ich die ganze Geschichte, der Abschluss der Geschichte von Noah eben mit und Betonung auf dieses Wort als Bund, als Partnerschaft, nicht als Diktat nur. Und du kannst nur einen Bund schließen mit jemandem, den du für fähig hältst, mitzuwirken. Das heißt, wir haben nicht nur jetzt ein paar Gebote bekommen als Leitschnur, sondern eine Aufforderung auch wirklich. Trag auch etwas dazu bei. Und ich denke, was, wenn eine Katastrophe passiert, ob das jetzt das Ahrtal ist oder eine andere Überschwemmung, wo man dann auf einmal nicht nur davor steht, dass vielleicht das ganze Haus verschwunden ist, sondern am Ende sogar eine geliebte Person, einen geliebten Menschen. Das ist immer etwas, was ich gar nicht runterspielen möchte. Ich weiß selbst, wenn du jemanden an den Tod verlierst oder an eine sehr schwere Krankheit, dann kannst du nicht einfach nur sagen, ja, mit der Zeit wird es besser oder so. Es gibt keinen einfachen Satz, um das wieder gut zu machen. Was da losgeht, denke ich, ist ein alltägliches Ringen darum, nicht aufzugeben, nicht zu verzweifeln. Und ich glaube, was da ist, ist der Mensch, der durchaus fragt, warum. Das hat auch Jesus am Kreuz gefragt. Warum hast du mich verlassen? Mhm. Das war vielleicht der menschlichste Moment, den er hatte. Nicht aus der Allwissenheit gesprochen, dass sein Leiden Sinn hat, sondern tatsächlich die Frage des gequälten Geschöpfes, warum hast du mich verlassen? Und dann wieder der Umstand, dass er aber nicht alleine war. Es waren andere Gekreuzigte bei ihm, es war seine Mutter, es waren seine Jünger dort. Übertragen auf uns ist das so, die Menschen, die im Ahrtal alles verloren haben, haben Furchtbares erlebt. Und es wäre wahnsinnig arrogant von mir, das runterzuspielen. Aber sie waren nicht alleine. Wir alle haben gesehen, was mit ihnen passiert ist. Und es ist damit auch an uns der Auftrag ergangen, nicht wegzuschauen und zu schauen, ist es möglich, hier bei der beim Wiederaufbau zu helfen? Oder wenn es nicht einfach die materielle Katastrophe ist, sondern der Verlust von Menschen, ist es möglich, einfach für jemanden da zu sein? Egal, ob man jetzt etwas zu sagen weiß oder nicht, und ich weiß es selbst, meistens kann man wirklich nichts sagen. Man kann das Angebot machen, da zu sein, menschlich da zu sein. Wenn man einfach nur jemanden die Hand hält oder mal vorbeischaut.
Ich möchte es gerne ergänzen an der Stelle, weil wir über das Ahrtal sprechen. Tatsächlich war es so, dass eine Bücherei aus dem St. Michaelsbund jetzt auch geholfen hat, diese Bücherei wieder aufzubauen im Ahrtal. Und die wirklich alles angepackt haben, alle ehrenamtlich und da ihre Expertise als auch hier.
Sehen Sie, ich wusste, dass die Bücherei-Mitarbeiterinnen die Heldin der Gegenwart für mich sind.
Also ja, da war aber ein Mann an der Spitze in dem Fall.
So. Auch die Heldin.
Auch die Heldin. Genau. Wir haben sehr viel jetzt über Menschen gesprochen, aber die Mitreisenden, aber die Mitreisenden auf Noahs Arche sind Tiere auch. Ja. Vor allem in Kinderbüchern ist die Verständigung von Mensch und Tier, hatten wir schon gehabt. Ist ja eigentlich selbstverständlich, sie reden miteinander, man versteht die Sprache. Sehr viel ambivalenter, sehr viel ambivalenter wird es, wenn wir zu Erwachsenen schauen. Einerseits gibt es ja schon das geliebte Haustier und den süßen Osterhasen. Andererseits
wobei, ich halt würde mal jetzt auf einen großen Kinderbuchklassiker zurückgehen, der tatsächlich in den 70er Jahren, als wir beide, als ich ein Kind war, rausgekommen ist. Und das ist Unten am Fluss, Watership Down von Richard Adams. Das ist für den Fall, dass irgendjemand es nicht gelesen hat, die Geschichte von Kaninchen aus der Perspektive von Kaninchen erzählt. Menschen kommen nur ganz am Rande vor.
Gibt's auch,
und einer der Dinge, wo Menschen vorkommen, gleich am Anfang, und das ist der totale Schock, wenn man das Buch zum ersten Mal liest, ist die Wildkaninchen-Gemeinschaft, bei der das Buch anfängt, ist in Gefahr, und unsere Hauptfiguren, die Kaninchen, denen wir die ganze Geschichte über folgen, am Anfang hat einer von ihnen, der seherische Fähigkeiten hat, sagt, also sie müssten unbedingt weg. Die meisten anderen finden es lächerlich, aber ein paar hören auf ihn. Und dann stellt sich am Schluss des ersten Kapitels, verlassen wir das erste Mal die Perspektive von den Kaninchen, und der Erzähler teilt uns mit, dass zwei Menschen einen Pflock mit einem Schild da bei diesem Gebiet, wo die Kaninchen grasen, eingeschlagen werden. Hier wird ein neues Wohnungsgebiet entwickelt. Und das heißt, was auf diese Kaninchen zukommt, ist, dass ihre Heimat umgegraben wird. Und tatsächlich war das ein Buch, was in den 70er Jahren entstanden ist. Wie man die Kaninchen dort vertrieben hat, ist noch mit Gas. Ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird, aber das ist eine horrende und total erschreckende, aber damals durchaus realistische Sequenz. Und das ist, wenn wir von Kinderbüchern sprechen, sicher das Buch gewesen, was mir klar gemacht hat, dass wir Menschen auch jetzt jenseits von historischen Epochen in unserer Gegenwart ungeheuer brutal, wenn man die Perspektive der Tiere einnimmt, sein können.
Aber das knüpft eben genau an das an, was Sie meinen, dass Kinder sich Tieren schon sehr viel näher fühlen, und wenn du das als Kind liest.
Ich glaube, es funktioniert auch noch für Erwachsene.
Bist du unbedingt angesprochen. Was mich auf der anderen Seite aber eben auch immer wundert, obwohl wir jetzt eigentlich längst schon eines Besseren belehrt sind, ist immer noch der tradierte böse Wolf.
Jein. Ich würde sagen, bei dem Wolf geht es mal so auf und ab. Er war zwischendurch eher der gute Wolf, und inzwischen ist er jetzt wieder das Feindbild geworden von Bauern in mehreren Ländern. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich das erste Mal dann in Südtirol empörte Schilder gesehen, wo dann das ein oder andere Lamm aufgezeichnet war, wir sind kein Wolfsfutter. Mhm. Inzwischen sehe ich sie durchaus, auch wenn ich Ausflüge an den Tegernsee mache und darum wandere. Und natürlich ist auch, wie in allen Dingen da auch eine Balance wichtig. Also ich verstehe Bauern, die Angst um ihre Herden haben, wenn es tatsächlich wieder eine Situation eintritt, wo zu viele Wölfe da sind. Aber er war zwischendurch mal ja völlig weg, also fast, was auch nicht richtig war. Es gibt da dieses Beispiel, was ich auch in dem Buch erwähne, vom Yellowstone Park, wo mal wirklich die Wölfe völlig weg waren. Das hat bedeutet, dass die Rehe so zunahmen, dass wiederum sehr viele Bäume angefressen wurden von ihnen. Man hat dann die Wölfe wieder hineingezüchtet und dann stellte sich eine natürliche Balance wieder her. Aber es stimmt, schon allein Märchen behaftet haben Wölfe im öffentlichen Bewusstsein doch mehr ein Negativ-Image als ein Positiv-Image. Obwohl, wenn du in einen Tierpark gehst, glaube ich, dass du auch immer ein paar Kinder an dem Wolfsgehegen stehen hast.
Die haben eine natürliche Faszination.
Ja. Ja. Aber es ist tatsächlich diese Geschichte von Franziskus und dem Wolf, auf die du es heraus möchtest, die ich in meinem Buch erwähne, ist etwas, was mich fasziniert hat. Mhm. Weil im Mittelalter war man nun völlig unsentimental in Sachen Wölfe und hat sie rein negativ gesehen. Und dass es also diese Legende gibt über Franziskus und einen Wolf, nicht etwa eben ein traditionell positiv besetztes Tier oder ein Nutztier oder ein anmutiges, liebliches Tier, sondern eben wirklich ein Raubtier, was in der Zeit, als die Legende entstanden ist, eine unmittelbare Lebensbedrohung war, ist schon faszinierend und beeindruckend und natürlich auch symbolisch gesehen toll, weil es eine echte Herausforderung für uns als Zuhörerinnen, wenn uns diese Legende erzählt wird, ist, dass Franziskus also in dieser Legende sozusagen zwischen den Bewohnern einer kleinen italienischen Stadt und dem Wolf vermittelt. Statt dass also der Wolf entweder erschossen wird oder die Bewohner weiter davon Angst haben müssen, dass ihre nicht nur ihre Tiere, sondern auch ihre kleinen Kinder vom Wolf angefallen werden, wird ein Frieden hergestellt und dem Wolf wird Futter versprochen und der Wolf umgekehrt verspricht, friedlich zu sein. Nun, es ist eine Legende, aber sie drückt einiges aus. Und es gibt ja andererseits in Bezug auf uns Menschen das böse Sprichwort, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Damit ist kein freundliches Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen gemeint. Wobei ich sagen würde, die Wölfe gehen mit ihren Mitwölfen, soweit wir wissen, eigentlich ein bisschen besser um, als wenn ich da unseren Planeten so anschaue mit der immer größeren Zahl von Kriegen, die wir derzeit wieder haben und auch sonst. Ja, nein, aber wenn der Mensch dem anderen Menschen ein Wolf sein kann, dann vielleicht auch der Wolf ein Mensch den Menschen. Ich finde, es ist eine Herausforderung, uns sowohl Mitmenschen als auch Mitgeschöpfe anzuschauen, zu denen uns nicht sofort Sympathie zieht und uns auch in ihre Perspektive zu versetzen und zu versuchen, einen Mitlebensmodus zu finden. Mitleben heißt nicht, wie gesagt, sofort zu unterstreichen, das Gegenteil von dem, was ich bisher gemacht habe, ist richtig, sondern auch herauszufinden, was richtig sein könnte. Es ist dieses Jahr, 2025, ist ein neuer Roman erschienen, den ich gerade erst gelesen habe, von einer flämischen Autorin, in der die Fantasie von ihr ein witziges Szenario erworfen hat, mit einem aber durchaus bissig aktuellem Hintergrund, wo der Präsident von Botswana darauf reagiert, dass die Elefantenjagd geächtet wird von Deutschland, dass er durch magische Mittel, wie wird nicht erklärt, ungefähr 200.000 Elefanten aus Botswana nach Deutschland versetzt und es damit den Deutschen überlässt, sich um sie zu kümmern. Und es ist natürlich dann letztendlich so, dass wir hier in Deutschland nicht in der Lage sind, mit den Elefanten zu leben, trotz mehrerer Versuche. Und
wir haben schon mit den Affen Probleme.
Ja. Allerdings macht es die Autorin auch nicht, sich so einfach zu sagen, ja, zurück nach Afrika ist die ideale Lösung, sondern es gibt eine Figur, die durchaus dann einen Mittelweg vorschlägt, aber der ist dann politischerseits nicht mehr gewünscht, sondern der erfundene Kanzler will kein Risiko und vor allem nicht dahin der Abwahl eingehen und entscheidet sich da lieber, als dass er noch etwas mehr riskiert dafür, die Elefanten alle loszuwerden, durchaus auf die Gefahr hin, dass sie dann umkommen. Das ist leider ein recht realistisches Szenario und ja, es ist andererseits, wie gesagt, auch eben eine ständige Frage, die, denke ich, uns gestellt wird. Wie können wir mit unserer Umgebung, und zwar sowohl der Umgebung im Sinn von Pflanzen, von Natur und von Tieren und von Mitmenschen, wie können wir mit ihnen auf eine Weise leben, die eine Balance herstellt? Das heißt nicht unbedingt gleich langes Leben für alle. Ein natürlicher Kreislauf bedingt ja auch zum Beispiel gerade bei Tieren, bei Raubtieren, dass sie sich von anderen Tieren ernähren. Umgekehrt ist es so, dass wir Menschen ungefähr, ich glaube, das könnte sogar, was ist eine wahnsinnig hohe Zahl, 50 mal so viel Fleisch konsumieren derzeit in Deutschland, wie wir bräuchten, dass wir uns da fragen, ist das wirklich nötig?
Das sagst du als Bamberger.
Ich meine, es heißt nicht, dass jeder gleich Vegetarier werden muss, obwohl ich sagen muss, inzwischen, das ist eine Sache, die sich sehr im Laufe meines Lebens verändert hat. In den 70er Jahren war es sehr, sehr selten, dass du, wenn du in einen Gasthof oder im Restaurant gekommen bist, überhaupt noch nur ein vegetarisches, rein vegetarisches Gericht
ein Angebot gefunden gab,
hast. Ja. Inzwischen ist praktisch überall sind schon mehr als eine vorhanden und es gibt sogar eben vegane Restaurants oder Cafés und es ist eine Möglichkeit da und zwar nicht nur jetzt für ein paar Exoten in der Großstadt, sondern durchaus auch in kleineren Orten, sich mehr auf einer pflanzlichen Basis zu ernähren.
Was ich ganz schön fand, ist, dass es in deinem Buch ja auch nicht nur um ein romantisches Schöpfungsbild gibt, weil ich ja schon angedeutet habe, wir haben einen Katalog mit Künstlern gemacht, wo man natürlich häufig auf diese klassischen Bilder zurückgreift, aber dann bei denen auch gar nicht mal stehen bleibt, sondern dass es eben auch eine Gottesgegenwart gibt im Leid, in der Katastrophe, im Sterben und als Lösung vielleicht auch für die Auflösung unserer Probleme, du die Rückkehr zur gegenseitigen Verpflichtung im Bund siehst. Da habe ich mich immer gefragt, wissen die Leute das? Also du gehst ja dann schon von einem sehr intakten Wissen in biblische Geschichte und Fragen der Theologie aus.
Sagen wir mal so, ich gehe nicht davon aus, dass mein Buch gelesen wird von Leuten, die überhaupt kein Wissen über die Bibel haben. Aber umgekehrt hoffe ich doch, es ist auch für Leute geschrieben, bei denen die letzte Bibellektüre nicht erst letzte Woche war, sondern vielleicht tatsächlich bis in ihre Schulzeit muss man dann zurückgehen, die aber neugierig sind.
Aber besteht nicht da auch das eigentliche Problem im Moment, dass wir viel zu wenig Menschen haben, die sich mehr für diese Frage interessieren und für die Bibel interessieren oder überhaupt für, sagen wir mal, philosophische Zugänge, spirituelle Zugänge, religiöse Zugänge?
Ich glaube, es ist vor allem ein Problem, dass wir derzeit viele Menschen haben, die sich an einen sehr schnellen Rhythmus gewöhnt haben, die sich gegenseitig eben 250 Zeichen, Phrasen an den Kopf werfen, aber wenig Geduld haben, sich gegenseitig länger anzuhören. Und jede Diskussion, ob religiös, ethisch oder anderweitig oder literarisch, was das betrifft, kann nicht nur mit ein paar schnellen, kurzen Sätzen abgehandelt werden oder einem kurzen Video. Wobei ich Videos nicht unterschätzen würde. Es gibt durchaus, jedes Medium hat die Möglichkeit, zum Nachdenken anzuregen, aber jedes hat auch die Möglichkeit, missbraucht zu werden. Was durchaus auch übrigens bei Büchern der Fall ist, die lange sind. Also es kommt immer auf die Nutzer an. Aber ich denke, was sich wirklich eben lohnt, immer wieder Menschen bewusst zu machen, ist, dass es keine leichten Antworten gibt, die einen für den Rest des Lebens eine alleingültigere Leitschnur liefern, sondern
lebenslanges Lernen.
So ist es. Vor allem, was wahnsinnig schwer ist, lebenslange Aufforderung nachzudenken und sich auch selbst zu fragen, wie sieht es mit dem aus, von dem ich überzeugt bin? Stehe ich weiter zu meinen Überzeugungen? Und nebenbei, ich will nicht sagen, dass man ständig seine Überzeugungen über den Haufen werfen sollte, absolut nicht. Nur, es lohnt sich zu fragen, wenn ich weiterhin dazu stehe, warum tue ich das? Und wenn ich weiter dazu stehe, ist es vielleicht auch für mich möglich, andere weiter dazu zu überzeugen, wenn ich auf sie zugehe. Das kann manchmal echt schwer sein. Also ich weiß, dass ich es auch sehr schwer finde, wenn ich zum Beispiel mit jemandem rede, der mehr und mehr in einen radikal rechten Phrasenschatz abdriftet, der vorher so ein intelligenter und sympathischer Mensch war und jetzt sogar mit dem Klimaleugnen angefangen hat. Also mit dem, da denkst du dir, wie kann das sein? Und die Versuchung ist sehr groß zu sagen, okay, jetzt langt's mir. Und ich denke, manchmal kann eine Auszeit durchaus das Richtige sein, aber andererseits glaube ich nicht, dass du dich von irgendjemandem für immer abschneiden solltest, sondern immer mal wieder schauen, kann man vielleicht doch noch wieder ein Gespräch in Gang kriegen, wobei es immer zu einem Gespräch zwei benötigt. Mhm. Es ist nicht leicht, es ist alles andere als leicht, aber was vielleicht hilft, ist zu schauen, ob man noch irgendwelche Gemeinsamkeiten hat. Und das kann etwas so Simples sein wie ein gemeinsames Hobby. Vielleicht ist man im gleichen Schwimmverein mit jemandem. Es kann gemeinsamer Sport sein. Oder vielleicht hat man Passion für gemeinsames Kochen.
Vielleicht auch der Weg wieder aus diesen Bubbles raus.
Ja, so ist es. Aber oder man hat, um jetzt etwas bei mir der Fall ist, oder man hat für bestimmte historische Epochen und Personen eine Grundfaszination, durch die man mit Leuten, die sehr unterschiedliche Meinungen im restlichen Lebensbereichen haben, zusammenkommt und mit denen diskutiert. Und das kann zumindest dafür sorgen, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt, die nicht ohnehin schon die eigenen Überzeugungen teilen. Oder eben, denke ich mir mal, wenn man so etwas tut, wie das, was du vorhin erzählt hast, von den Bibliothekarien, die eine neue Bibliothek für das Ahrtal zusammengestellt haben. Da bin ich mir sicher, dass sie diese Bibliothek nicht nur aus Büchern zusammengestellt haben, die sie selbst persönlich toll fanden, ne? Sondern sich sicher auch überlegt haben, woran könnten die Menschen dort Nutzen und Freude haben. Und auch das ist schon mal ein kleiner Schritt aus dem eigenen persönlichen Umfeld und raus, denke ich mal, und eine Aufforderung, sich in die Perspektive des anderen reinzuversetzen und zu schauen, wie kann ich jemand anderem helfen, nicht unbedingt damit die Person so zu machen, dass sie mir so sehr wie möglich ähnelt, sondern wie können wir etwas finden, was wir gemeinsam haben.
Vielleicht gibt es doch einen neuen Band von dir noch, der sich anreiht, der dann ein Plädoyer für das gemeinsame Gespräch, für das Nachdenken, aber auch für das Lernen sein kann, weil doch viele einfach nicht verstehen, dass vorher das Lernen kommt, das halt doch auch Mühen bereitet und eine Auseinandersetzung voraussetzt. Und ich finde, den individuellen Auftrag hast du ganz schön in deinem Buch abgeschlossen mit einer Geschichte von William Ashburn. Und ich finde, das wäre auch ein guter Abschluss von unserem Podcast.
Aber gerne. Die Geschichte vom Seestern heißt sie. Ein alter Mann geht bei Sonnenuntergang den Strand entlang. Er beobachtet vor sich einen jungen Mann, der Seesterne aufhebt und ins Meer wirft. Er holt ihn schließlich ein und fragt ihn, warum er das denn tue. Der junge Mann antwortet, dass die gestrandeten Seesterne sterben, wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen blieben. Aber der Strand ist kilometerlang und tausende Seesterne liegen hier. Was macht es also für einen Unterschied, wenn du dich abmühst? Sagt der alte Mann. Der junge Mann blickt auf den Seestern in seiner Hand und wirft ihn in die rettenden Wellen. Er schaut den alten Mann an und sagt, für diesen hier macht es einen Unterschied.
Ja, also ich danke dir sehr für deine persönlichen Ausführungen heute bei uns im Michel. Und wer gerne weiter nachlesen möchte, der kann sich gerne umschauen nach dem Buch Wir alle sind Noah über Menschen, Tiere und unsere Verantwortung für die bedrohte Erde, erschienen im Bonifatius Verlag. Oder aber Tanja Kinkel bei uns in der Live-Veranstaltung am 23. Oktober in der Buchhandlung im Michaelsbund besuchen und die Fragen stellen. Wenn Sie sonst Fragen, Anregungen und Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de oder besuchen Sie doch einfach mal die Homepage von Tanja Kinkel. Da kann man so viel mehr entdecken unter www.tanja-kinkel.de. Alles Schöne und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.